Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen JF-Interview. Es geht um den Verfassungsschutz. Vergangene Woche haben wir aufgedeckt, wie der Verfassungsschutz mutmaßlich einen Anwerbeversuch betreibt bei einem AfD-Mitglied in Mecklenburg-Vorpommern. Am helllichten Tag sind dort zwei Beamte aufgetaucht, zeigten ihren offiziösen Ausweis, ja, und haben zu einem unverbindlichen Gesprächsangebot eingeladen, wie unverbindlich sowas sein kann und was der Referentenentwurf nun bedeutet, den Innenminister Dobrindt schon vorgestellt hat, darüber möchte ich sprechen mit dem Präsidenten, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der die Behörde über 6 Jahre lang geleitet hat, Hans-Georg Maaßen. Sie haben diese Behörde 6 Jahre lang geleitet. Wir haben jetzt über einen Fall exklusiv berichtet, in dem ein Hausbesuch stattfand bei einem AfD-Mitglied. Ist das üblich, dass solche Hausbesuche stattfinden für Verfassungsschutzmitarbeiter?
Also, ich bitte um Verständnis, ich kann nicht detailliert in die Arbeitsweise zur Arbeitsweise des Verfassungsschutzes berichten, weil ich ja nun auch noch der Geheimhaltung unterliege. Aber es ist ja nun klar, die AfD wird von Landesämtern und Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall oder teilweise als erwiesen extremistisch angesehen. Und da können natürlich auch V-Leute eingesetzt werden, um über V-Leute an Informationen über die AfD zu kommen. Und die Herangehensweise, wie der V-Mann versucht, eine Quelle zu werben, unterliegt der Geheimhaltung.
Können Sie denn sagen, ob unter Ihrer Präsidentschaft auch schon AfD-Mitglieder rekrutiert worden sind?
Das dürfte ich nicht sagen, aber unter meiner Präsidentschaft war die AfD weder Verdachtsfall noch war sie Beobachtungsobjekt, also erwiesen extrem. Also in diesen Fällen darf man es auch nicht.
Jetzt geht es ja um ein AfD-Mitglied in Mecklenburg-Vorpommern und in Mecklenburg-Vorpommern ist die AfD nicht als gesichert rechtsextrem eingestuft. Wäre es trotzdem möglich, rein technisch mal gesprochen, solche Anwerbeversuche zu machen und V-Leute auch einzuschleusen? Reicht das schon aus?
Bei Verdachtsfällen reicht es aus. Ja, also soweit ich weiß, Mecklenburg-Vorpommern ist die AfD als Verdachtsfall eingestuft worden. Und in diesen Fällen reicht es aus, ja.
Ja, wie bewerten Sie das? Ist das, sollte das so sein oder ist das auch schon aus Ihrer Sicht eigentlich eine Grenzüberschreitung, die für, ja, einfach für Demokratien vielleicht unüblich sind?
Schauen Sie mal, was in den letzten Jahren stattgefunden hat nach meinem Weggang ist, dass die Kriterien, nach denen Bestrebungen als rechtsextrem angesehen werden, grundlegend verändert worden sind, ohne dass das Gesetz geändert wurde. Die UN-Berichterstatterin für Meinungsfreiheit hat dies auch jüngst vor einem Monat ganz massiv kritisiert, wie der Verfassungsschutz hier in Deutschland vorgeht. Es gibt keine ausdrückliche Rechtsgrundlage dafür, dass jetzt hier die Zuständigkeit erweitert wurde, neue Beobachtungsobjekte aufgenommen wurden, sondern der Verfassungsschutz geht so vor, dass er sagt, unser Auftrag, und das steht im Gesetz drin, Bundesverfassungsschutzgesetz, ist Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So, und darunter fassen die Delegitimierung, Verächtlichmachung, darunter erfinden sie immer wieder neue Kriterien, nach denen sie rechtsextremistische Beobachtungsobjekte erfinden. Das ist das, was ich massiv dieser Behörde zum Vorwurf mache und was dann auch dazu führt, dass ich selbst Verdachtsfall des Verfassungsschutzes bin. Das heißt, wir haben es hier mit neuen Kriterien zu tun, die dazu führen, dass der Verfassungsschutz sagt, okay, das sind jetzt Verdachtsfälle oder extremistische Beobachtungsobjekte, ohne dass das Gesetz je geändert wurde. Und ich muss auch sagen, in der Sache ist das nicht gerechtfertigt, zu sagen, wer hier die Regierung delegitimiert und verächtlich macht, ist ein Rechtsextremist. Da muss ich sagen, das sind Kriterien, die haben in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gar nichts, aber auch nichts zu suchen, sondern da gefährdet der Verfassungsschutz selbst die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Darauf auch genau bezogen, auch nochmal, um an dem Fall anzuknüpfen, wie wirkt das aus Ihrer Sicht auf die Bürger, wenn Unbescholtene, muss man ja in dem Fall sagen, AfD-Mitglieder bei ihren Privatadressen besucht werden. In dem Gespräch hat der VS-Mitarbeiter ja immer wieder betont, es ist ein freiwilliges Gesprächsangebot, damit man was mal so terminiert und so. Aber inwiefern kann sowas dann noch als freiwillig empfunden werden, wenn die Sachlage drumherum so ist, wie Sie sie jetzt beschrieben haben?
Nun, der Verfassungsschutz spricht natürlich die Leute an aus seinem Bewusstsein mit dem Ziel, hier gibt es Personen, die möglicherweise wertige Informationen liefern können, und macht sich wenig Gedanken darüber, wie das vielleicht bei diesen Leuten ankommt. Wenn man sie zu Hause anspricht, ist es natürlich naheliegender, dass diese Leute ja, wenig Fluchtbereitschaft zeigen können, als wenn man sie auf der Straße ansprechen würde. Die Situation ist natürlich insoweit eine ganz andere. Aber ich glaube, dass der Verfassungsschutz insoweit sich über das individuelle Bewusstsein da angesprochen wenig Gedanken macht, auch nicht darüber, dass hier ein Schrecken eingejagt wird oder dass hier tatsächlich Zersetzungsarbeit stattfindet.
Ja, Sie sprechen jetzt von Zersetzungsarbeit, nicht zuletzt, weil ja der Verfassungsschutz über die Privatadresse dieser Person verfügt. Und wir haben ja auch andere Beispiele, wo das auch schon vorgekommen sein soll, von denen wir wissen, sondern der Verfassungsschutz, die Behörde weiß eben auch, dass an dieser Adresse ein AfD-Mitglied wohnt. Auch die AfD hat in dem Zusammenhang dann von Zersetzungsmethoden und Einschüchterungsversuchen gesprochen. Denken Sie, was spricht das für Bände vielleicht auch für die demokratischen Institutionen?
Ich meine, vom Ergebnis her ist das eine Einschüchterung, und das ist natürlich auch eine Art Zersetzung der AfD, wenn jetzt ist das ja bekannt geworden, wenn sich jedermann fragen muss, wer ist noch angesprochen worden. Da gehe ich einfach nach der bekannten Formel davon aus, einer angesprochen, möglicherweise 50 oder 100 weitere sind dann auch angesprochen, von denen weiß man das nicht. Und dann, das ist faktisch Zersetzung, aber das ist, denke ich, nicht die Motivation, die dahinter steht, sondern die Motivation ist, beim Verfassungsschutz in erster Linie Informationen zu generieren. Was das über den Staat aussagt, ich sagte vorhin schon, ich habe den Eindruck, dass der Staat sich weit von den Grundlagen einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung entfernt, wenn er hier mehr oder weniger willkürlich die Kriterien verändert, nach denen ja Bestrebungen als rechtsextrem angesehen werden. Oder ich gehe noch darüber hinaus, wenn der Staat auf der einen Seite Bestrebungen als Rechtsextremismus erfindet und auf der anderen Seite offenkundige linksextremistische Bestrebungen überhaupt gar nicht verfolgt, keinerlei Interesse daran hat. Ob es bei der Grünen Jugend ist, bei Teilen der Jusos, kein Verbot der Roten Hilfe, obwohl so etwas naheliegen würde. Man muss den Eindruck haben, dass bei dieser Bundesregierung, erst recht bei der unter Innenministerin Faeser im Bereich des politischen Linksextremismus, der Staat beide Augen zudrückt.
Ja, Sie haben jetzt quasi schon angedeutet, dass es offenbar eine Politisierung möglicherweise auch dieser Behörde gibt, weil sie ist ja genau diesem Innenministerium unterstellt. Glauben Sie, dass so jetzt vielleicht auch dieser Fall in Mecklenburg-Vorpommern, dass dieser mutmaßliche Anwerbeversuch vom Zeitpunkt her zufällig ist? Denn wir haben ja in 2 Monaten da eine sehr wichtige Wahl und die AfD ist eben führend in den Umfragen.
Also das ist Spekulation. Ich weiß nicht, um was für wertige Informationen der Angesprochene, über was für wertige Informationen der Angesprochene verfügen könnte. Das müsste man dann einfach absehen. Also wenn es jemand aus dem, ich sage mal, Wahlkampfteam ist, der Zugang hat zur Wahlkampfstrategie der AfD, dann ist es natürlich naheliegend, den Schluss zu ziehen, dass die gescheiterte Anwerbung dazu führen sollte, aus dem Wahlkampf Informationen zu generieren. Aber ansonsten glaube ich, dass die Beamten einfach beamtenmäßig arbeiten, und jetzt war es an der Reihe gewesen, den anzusprechen.
Sprechen wir nochmal über die Aufklärung und die ja möglicherweise auch politische, parlamentarische Aufarbeitung. Da sind der AfD ja auch mehr oder weniger die Hände gebunden, weil sie nicht im parlamentarischen Kontrollgremium ist, die ja die Geheimdienste kontrollieren soll. Wie kann das sein, dass eine ja, Partei, die davon betroffen ist, selbst keinen Einblick darüber hat?
Nun, da geht man den Weg zu sagen, dass die AfD, obwohl sie erlaubt ist, eine Partei ist, die ist extremistisch. Beweis, also Verfassungsschutz, der einem parteigebundenen Minister unterliegt.
Das klingt ja nach einem
Ja,
Zirkelschluss.
Natürlich ist es ein Zirkelschluss. Schauen Sie sich mal das an, was jetzt bei dem Ausschluss von Landratskandidaten passiert. Eine Innenministerin, die einer Partei, einer konkurrierenden Partei zur AfD untersteht, stellt fest, die AfD oder der Kandidat der AfD ist extremistisch, teilt das dann dem Wahlausschuss mit, in dem alle konkurrierenden Parteien außer der AfD vertreten sind, und die kommen, oh Wunder, zu dem Ergebnis, er ist extremistisch und darf deshalb nicht antreten, also Entzug des passiven Wahlrechts auf kaltem Weg. Das ist aus meiner Sicht nicht nur rechtswidrig und verfassungswidrig, das ist verfassungsfeindlich, weil das hier wirklich die tragende Säule der Demokratie zerstört, wenn konkurrierende Parteien die Befugnis haben zu sagen, okay, die Partei darf nicht antreten, weil sie uns zu viele Stimmen wegnehmen kann. In anderen Demokratien wäre sowas undenkbar. Das ist für mich ein Skandal, oder ein noch größeres Skandal ist, dass dies hier von der Öffentlichkeit in Deutschland einfach so toleriert wird oder weitgehend toleriert wird. Und was wir jetzt gerade besprochen haben, parlamentarisches Kontrollgremium, da ist es ja so ähnlich, dass sich alle Parteien einig sind, die konkurrierende Partei, und ich sehe es so, dass die AfD die einzige wirkliche Partei ist, die gegen die anderen konkurriert, weil alle anderen sich ja einig sind. Wir sind bereit, immer miteinander zusammenzuarbeiten. Also die einzige konkurrierende Partei soll nicht im parlamentarischen Kontrollgremium sein, aber sie soll überwacht werden. Ich verwende lieber das Wort überwachen statt beobachten. Dann muss ich sagen, das ist, wie Sie sagen, das ist ein Zirkelschluss. Das darf in einer freiheitlichen Demokratie nicht passieren. Und ich habe auch in der Vergangenheit, auch zu meiner Zeit als Verfassungsschutzpräsident, mich immer dafür eingesetzt, dass der Verfassungsschutz ein normaler Inlandsnachrichtendienst wird, der sich aus der Politik raushält und nicht instrumentalisiert werden kann zum Konkurrenzschutz der etablierten Parteien. Wie ich sagte, in anderen Staaten völlig undenkbar, was bei uns hier passiert. In den USA ist der amerikanische Präsident Nixon, muss der seinen Hut nehmen, 1974, weil rauskam, dass FBI die konkurrierende Demokratische Partei beobachtet hat. Ja, in Deutschland, bekommen Politiker, die so etwas veranlassen, sogar noch Schulterklopfen von Journalisten, die das prima finden. Für mich völlige Verwahrlosung, des Denkens in einer freiheitlichen Demokratie.
Wenn Sie sagen, das ist auch sogar verfassungsfeindlich, wie ist denn dann vielleicht auch das mal aufzubrechen? Also wie kann man diese Gräben vielleicht auch irgendwann mal politisch schließen? Weil das kann ja eigentlich nicht so weitergehen. Also dann wird ja immer eine Seite die Zerrüttung der Demokratie sehen. Die einen sagen oder rechtfertigen alle Methoden, alle Maßnahmen mit dem Extremismusvorwurf. Und die anderen sehen darin eben die Institutionen massiv gefährdet, dass dieses Argument aufgebaut wird. Eskaliert das nicht einfach irgendwann?
Ja, wir nehmen doch in den letzten Jahren schon eine Eskalation hier wahr. Die AfD ist wie noch keine andere Partei dämonisiert in Deutschland in einer Art und Weise, dass man auch aus sicherheitsmäßiger Sicht sich Sorge machen muss, ob nicht jederzeit Anschläge und Übergriffe auf die AfD stattfinden, weil viele Menschen so fanatisiert sind, dass sie wirklich glauben, wenn die AfD irgendwo regiert, bricht wieder der Nationalsozialismus aus und Menschen werden ermordet. Und das ist das Narrativ, das leider von Politikern bis hin eben auch vom Bundeskanzler verbreitet wird. Ich denke nur an seine Rede in Mecklenburg-Vorpommern, vor ein paar Monaten bei der CDU, wo er die AfD in die Tradition der NSDAP gestellt hat, zumindest sinngemäß.
Ja.
Wissen Sie, und wenn eine derartige Narrative von höchster Stelle gesetzt wird, der Bundeskanzler ist ja nicht irgendwer, sondern er sprach mit der Autorität des Bundeskanzlers, auch bei einer Parteiveranstaltung. Das glauben viele Leute, und das ist eine Radikalisierung. Das ist die Radikalisierung des einfachen Bürgers, die wir dann leider wahrnehmen müssen, aber auch die Radikalisierung in der Politik, denn
Selbst beim
vor
Bundespräsidenten war es ja jetzt so, dass er sich
Ja,
von der Überparteilichkeit eigentlich verabschiedet hat.
genau. Und das muss die AfD endlich auch mal ernst nehmen, dass das hier keine Spielereien sind der Gegenseite. Spielereien meine ich, dass hier mit unfairen Tricks gearbeitet wird, dass hier Foulspiele stattfinden. Nein, das ist eine massive Veränderung der Spielregeln, und das muss man offen auch ansprechen. Das ist nicht demokratisch. Das geht in Richtung totalitär. Und die Leute, die so etwas tun, ja, gegen die AfD, sind diejenigen, die sich außerhalb der demokratischen Spielregeln stellen.
Sie haben gerade ein Stichwort gesagt, und zwar totalitär. Das bringt mich schon so ein bisschen auf diesen Referentenentwurf, der jetzt aus dem Innenministerium stammt und den Geheimdiensten massive erweiterte Befugnisse geben soll, die schon ein bisschen Orwellsch, anmuten. Unter anderem geht es da um die Anwerbung von Spitzeln ab 16 Jahren, aber auch ja, Veränderung von Datenverkehr, mögliche Fälschungen und heimliche Wohnungseingriffe. Begründet wird das Ganze mit einer innen- und äußeren Bedrohungslage. Sehen Sie dafür auch einen Anlass, dass man dann solche Befugnisse auch noch einführt, so erweiterte Befugnisse, oder ist das ein Vorwand?
Schauen Sie, manche Befugnisse, die der Verfassungsschutz sich wünscht, sind durchaus nachvollziehbar. Ich kann mich noch an die Zeit, als ich Verfassungsschutzpräsident und Stabsleiter und davor Stabsleiter Terrorismusbekämpfung im Innenministerium erinnern. Ich kenne ja die Leute, ich kenne den Referatsleiter, der sich jetzt diesen Gesetzentwurf ausgedacht hat. Ja, manche dieser Gedanken sind nicht so schlecht. Aber, und da komme ich auf das, was ich vorhin gesagt habe im Zusammenhang mit der Beobachtung. Wenn man auf der einen Seite die Voraussetzungen für die Beobachtung von Bestrebungen einfach verändert und damit reduziert und schon jemanden, der sich lustig macht über die Regierung als Verfassungsfeind ansieht und dann noch die Befugnisse erweitert, dann ist das Ganze vollkommen aus den Fugen geraten. Das heißt, jemand, der hier das tut, was nach der freiheitlich-demokratischen Ordnung jedermann tun darf, wird vom Verfassungsschutz als Verfassungsfeind angesehen und kann dann mit diesen ganzen neuen Befugnissen überzogen werden. Da muss ich sagen, das geht in Richtung Orwell. Was wir brauchen, ist ein Zurückstutzen dieser Aufgaben, dass der Verfassungsschutz nur wirklich für den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, und zwar in dem Sinne, Schutz vor Spionage, Schutz vor Sabotage, Schutz vor gewaltorientiertem, gewaltbereitem Extremismus zuständig ist. Und sich nicht hier in das politische Geschäft als Oberlehrer einmischt, um zu sagen, das ist eine gute Partei, das ist eine schlechte Partei. Daran anknüpfend sind die ganzen Befugnisse des Verfassungsschutzes, vor allem diese ganzen neuen Befugnisse des Verfassungsschutzes, Gift für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Was glauben Sie, was kommt dieser Gesetzesentwurf, dieser Referentenentwurf durch? Der muss ja auch erstmal vom Bundeskabinett beschlossen werden. Und auf was dürften sich dann die Bürger einstellen?
Also der Gesetzentwurf soll wohl, wie ich gelesen habe, am 13. August im Bundeskabinett beschlossen werden und dann wird er wahrscheinlich in einer der ersten Sitzungswochen im September in den Bundestag eingebracht, beziehungsweise vorher noch in den Bundesrat. Vielleicht gibt es einen Parallelentwurf auch noch, dass die Fraktionen den Gesetzentwurf einbringen, wird er im September dann erstmals parlamentarisch beraten. Dann wird es Sachverständigenanhörungen mutmaßlich im Bundestag geben. Und ich gehe davon aus, dass er dann Anfang nächsten Jahres dann Gesetzeskraft bekommt. So oder jedenfalls mit Änderung. Und die Bürger, die jedenfalls jetzt schon Zielpersonen des Verfassungsschutzes sind, also insbesondere die als mutmaßlich Rechte vom Verfassungsschutz beobachtet werden, müssen sich dann jedenfalls auf ein breites Instrumentarium dann sehen sich einem breiten Instrumentarium gegenüber, das der Verfassungsschutz einsetzen kann. Heruntergestufte Voraussetzungen im Bereich der Telekommunikationsüberwachung. Früher galt das G10-Gesetz mit den ganz genauen Kriterien, die dort aufgeschrieben sind, wann jemand überwacht werden kann. Das hat man jetzt vereinfacht. Man hat jetzt drei Überwachungsstufen: erheblich beobachtungsbedürftig, beobachtungsbedürftig und besonders erheblich beobachtungsbedürftig. Und damit kann man vieles, vieles machen, was man vorher nicht machen konnte. Auch neue Befugnisse wie das Betreten von Wohnräumen, das nicht erkannte Betreten von Wohnräumen ist möglich. Normalerweise eigentlich ein totales Tabu, zumindest
Das
Richter
wäre doch eigentlich nur so eine
vorbehalten.
polizeiliche Maßnahme, oder? In den
Ja,
Wohnraum.
ich habe das auch schon an anderer Stelle mal kritisiert. Wir brauchen eine klare Trennung zwischen Polizei und Verfassungsschutz, so wie es der Polizeibrief der Alliierten von 1949 vorsah, nie wieder eine Gestapo. Die Gestapo war eine Polizei mit geheimdienstlichen Befugnissen und nie wieder eine Stasi, also ein Geheimdienst mit polizeilichen Befugnissen. Das, was wir hier haben, ist eine zunehmende Vermischung der Befugnisse. Schauen Sie sich an, man kann jetzt in Zukunft nach diesem Entwurf dann auch eine Durchsuchung der Computer durchführen. Das heißt, man betritt dann nicht das Haus, aber die gesamten Computer, die werden dann durchsucht, können unter Umständen auch manipuliert werden. Das kommt natürlich einer wirklichen Hausdurchsuchung gleich. Das ist eigentlich Aufgabe der Polizei und nicht des Verfassungsschutzes. Und die Polizei darf dies nur zur Abwendung einer Gefahr machen oder wenn eine Straftat geschehen ist, zur strafrechtlichen Ausermittlung dann der Täterschaft. Der Verfassungsschutz macht es schon vorher. Das ist eine, wie Frau Faeser immer so sagte, unterhalb der Strafbarkeitsschwelle, ja, werden diese Methoden eingesetzt. Und wie ich schon sagte, ich halte dies für nicht vereinbar mit dem Prinzip einer freiheitlichen Demokratie, wenn der Staat so mit seinen Bürgern und Wählern umgeht.
Glauben Sie denn, nochmal so zuletzt gefragt, dass der jetzige Bundesinnenminister Dobrindt etwas daran ändern wird von der CSU, dass er da vielleicht ein besseres Gespür hat? Oder wird dieser Kurs de facto einfach weitergefahren?
Naja, Sie haben ja gesehen, der Gesetzentwurf stammt ja aus dem Hause von Minister Dobrindt.
Ich meine auch erstmal, dass er vielleicht trotzdem erkennt, dass es, was gewisse andere Maßnahmen angeht, dass etwas zurückgestutzt werden müsste, so wie Sie das ja eigentlich fordern, weil Sie meinten ja auch, dass es da sinnvolle Dinge drin gibt, aber dafür müssten eben andere Dinge zurückgestutzt werden beim Verfassungsschutz.
Ja, also ich kenne Herrn Dobrindt nicht. Ich weiß nicht, wie er denkt, ob er beratungsresistent ist. Ich habe viele Minister kennengelernt, die allermeisten, die waren relativ unbedarft, was die Funktion des Innenministers anging und haben auf ihre Mitarbeiter gehört und haben nicht auf Externe gehört. Wenn das so ist, wird er dann auf die Mitarbeiter im Innenministerium hören, die ihn dann, ich sag mal, hier richtig aufgebockt haben, dass er das Platzett gegeben hat zur Herausgabe dieses Referentenentwurfs. Ja, wir müssen dann einfach mal in den nächsten Monaten sehen, wie der politische Gegenwind für ihn sein wird mit diesem Gesetzentwurf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige Kritiker bin, sondern dass es mit Sicherheit auch Verfassungsrechtler mit Rang und Namen gibt, die sich kritisch dazu äußern. Und dann muss man halt sehen, ob Innenminister Dobrindt bereit ist, diesen Gesetzentwurf zurückzuziehen oder gründlich zu überarbeiten.
Genau das werden wir ganz genau beobachten und weiter verfolgen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Maaßen. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne, bitteschön.
Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Wenn Sie möchten, dann können Sie natürlich gerne unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie keine weiteren Videos mehr verpassen. Abonnieren Sie auch gerne unsere Zeitung. Das Jubiläumsabo läuft übrigens noch, also einfach mal in die Beschreibung schauen. Damit unterstützen Sie unabhängigen Journalismus und Formate wie diese. Bis zum nächsten Mal.